Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temsolakçıoğlu.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und ich habe jetzt direkt diese ernste Stimme eingelegt, ist mir aufgefallen. Mhm. Weil es heute etwas ernster wird, tatsächlich, als sonst. Wir werden uns mit dem Thema Stalking beschäftigen. Da gab es unlängst eine Gesetzesänderung. Wir kommen gleich darauf zu sprechen.
Genau, wir nähern uns nicht von der phänomenologischen Seite, sondern eher von der rechtlichen Seite, von der Norm, die es da im Strafgesetzbuch gibt.
Genau, wobei natürlich auch die Phänomenologie eine Rolle spielen wird. Richtig. Sieht man auch schon an den Hashtags. Hashtag Telefonterror. Hashtag Beharrlichkeit und Hashtag Fanboy.
Genau, aber wir werden jetzt keine kriminalpolitische Diskussion aufmachen.
Nee, nicht wirklich. Ja. Wobei, ich würde die gerne noch aufmachen.
Wir können noch vielleicht. Ja, aber da sollten wir uns vielleicht irgendwie eine Expertin auf dem Gebiet oder so.
Ja, also zumindest aus dem Blickwinkel der Opfer und der Viktimologie. Da spielt das natürlich auch noch eine wichtige Rolle.
Genau, und wir reden aber also von Stalking im Stalking-Sinne. Und nicht so im, ich habe da jemand Neues getindert und jetzt habe ich erstmal auf Google geguckt.
Du hast ihn gestalkt.
Und alle Informationen rausgestalkt, nein. Das ist damit nicht gemeint, sondern, was ist denn eigentlich damit gemeint? Wenn man jetzt so mal im Duden guckt, dann steht da nämlich, in Klammern, aufgrund nicht erwiderter Liebe oder aus Rache, jemanden verfolgen, ihm auflauern und ihn durch unablässige Liebesbriefe, Telefonanrufe, Drohungen und ähnliches terrorisieren.
Da muss ich zumindest jetzt erst noch schmunzeln wegen den Liebesbriefen.
Ja, und ja.
Meine Eltern, also mein Vater hat tatsächlich meiner Mama noch Liebesbriefe geschrieben.
Aber nicht so, dass der Briefkasten überfüllt war und sie den Wohnort gewechselt hat.
Nein, eben nicht. Sie hat das auch gesammelt, also wirklich sehr romantisch.
Ach, wie schön.
Aber ja, das gibt's das heute noch, dass man Liebesbriefe schreibt. Also wenn überhaupt eben Liebesbekundungen via Direct Messaging
oder so. Ja. Aber im Studium ist diese Norm oft vernachlässigt, nämlich § 238 StGB. Und es ist eigentlich eine Norm, in der sich gute Klausurprobleme in ein ganz ungewohntes Gewand verpacken lassen. Also wir werden das nachher noch sehen. Da gibt es so kleine Problemchen, die auch sonst immer in anderen Normen auftauchen, aber die man da gut einpacken kann. Und der 238 wird dann auch gerne übersehen, weil natürlich sind da oft auch einzelne Handlungen vielleicht strafbar oder vielleicht nicht. Und es fehlt einem dann generell der Anknüpfungspunkt. Und
man muss aber dann mal gucken. Ne? Man muss natürlich schon sagen, dass es aufwendige Sachverhalte sind. Also wenn man die gesamte Geschichte erzählen will, ist es schon so, dass man dann eben diese einzelnen Handlungen beschreiben muss, denn daraus ergibt sich ja aus dieser gesamten Betrachtung, ergibt sich ja das besondere Stalking-Unrecht. Du wirst wahrscheinlich, oder wir kommen ja noch darauf zu sprechen.
Ja, was auch eine Falle sein kann, ist, dass man ja bei Stalking erstmal davon ausgeht, so wie es ja auch die Duden Definition vorgibt, wohl eher mal so aufgrund nicht erwiderter Liebe oder die Ex-Freundin, der Ex-Freund aus Rache. Aber das kann ja auch einfach generell aus einer Abneigung heraus sein. Also es muss da ja vorher keine Liebesbeziehung gegeben haben, die warum auch immer scheiterte oder gar nicht zur Vollendung kam, sondern das kann ja auch einfach sein aus Hass, aus reinem Hass. Das Gesetz ist da neutral. Und deswegen spricht das Gesetz wahrscheinlich gut unter anderem davon, weil Stalking eben eher ein eingedeutschter Begriff ist, spricht das Gesetz eher vom Nachstellen, weil das diese Wertung des umgangssprachlichen Stalkings nicht so ganz innehat. Ne?
Also, wobei beides ja sozusagen von denselben Ursprung hat.
Richtig.
Etymologisch
gesagt. Aus der Jägersprache. Ne?
Okay.
Also das Nachstellen kennen wir ja auch. Achtung, in der Tierfolge haben wir das mal angesprochen beim 292, Jagdwilderei.
Die Mauswiese.
Genau. Das ist ein bisschen jede Handlung eben, mit welcher der Täter nach seiner Vorstellung unmittelbar zum Fangen, Erlegen oder sich Zueignen des Wildes ansetzt. Das ist die Definition in 292. Und man hat sich eben diesen Begriff, also den hat man nicht rein für das Gesetz, sondern das ist ja schon im Sprachgebrauch übergegangen, dass man auch jemandem nachstellt. Und es ist einfach entlehnt.
Ja, und übertragen auf das menschliche Opfer könnte man das dann so definieren, wie in der Bundestagsdrucksache, als sämtliche Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, durch unmittelbare oder mittelbare Annäherung an das Opfer in dessen persönlichen Lebensbereich einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Entschließungsfreiheit zu beeinträchtigen.
Aber das braucht man eigentlich in dem Sinne gar nicht, also weil das Ganze ja nochmal definiert ist durch die einzelnen Handlungsvarianten.
Genau. Deswegen schauen wir kurz mal in die Norm hinein, denn da steht das dann nochmal drin. Was sind solche Nachstellungshandlungen oder was ist insgesamt eben eine Nachstellung? Ich meine, man könnte natürlich sagen, so eine allgemeine Definition hilft zum einen in der Klausur vielleicht, um irgendwie reinzukommen.
Und es hilft für Nummer 8, für die Auffangvariante. Ich wollte es gar genau sagen.
Und damit sind wir schon gleich bei der Norm. Dort heißt es, im Absatz 1, also im Grundtatbestand sozusagen, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt, und jetzt kommt die Auflistung,
ja,
die räumliche Nähe dieser Person aufsucht, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln und so weiter, ja, den Kontakt herzustellen,
genau,
versucht.
Da sind neuerdings jetzt auch so typische Cyberstalking-Geschichten mit aufgelistet, solche Handlungen, die man vorher möglicherweise unter Nummer 8, damals war es Nummer
5,
den Auffangtatbestand gefasst hätte, vielleicht aber auch sich dazu verleitet gesehen hätte, das nicht mit den anderen zu vergleichen. Deswegen ist das deklaratorisch nochmal klargestellt, Achtung, Achtung, das sieht der Gesetzgeber auch als von 238 umfasst. Mhm. Wir haben aber eben trotzdem noch die Nummer 8 als Auffangnummer, die eben sagt, eine mit den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Handlung
vornimmt. So, dass jetzt sozusagen dieses ursprüngliche Problem zumindest im Wortlaut weiterlebt oder sich sogar verschärft hat, weil wir ja jetzt eine noch heterogenere Gruppe an unterschiedlichen,
richtig,
Handlungen eigentlich haben. Denn wenn man sich das mal so anguckt, die Nummer 1, naja, die räumliche Nähe einer Person aufsuchen, für sich gesehen erstmal sogar ein sozial adäquates Handeln. Während vielleicht eben hier die Bedrohung einer Person oder das Veröffentlichen von Inhalten, die diese irgendwie herabzuwürdigen, geeignet sind und so weiter, da wird man schon gar nicht mehr sagen können, dass das noch sozial adäquat sei und insofern auch diese verschiedenen Handlungen nicht miteinander vergleichen können. Dieses Problem bestand schon eben nach alter Rechtslage. Ich glaube, es hat sich einerseits dogmatisch gesehen verschärft, wie ich es soeben gesagt habe, aber auf der anderen Seite praktisch gesehen, ne, insofern vielleicht entschärft, als dass man jetzt sagt, okay, man hat noch weitere Beispiele, die darunter fallen können und vielleicht bezieht sich eben das vergleichbar nicht auf die Handlungen in ihrer Gesamtvergleichbarkeit, sondern für jede Handlung einzeln.
Ja,
also so könnte man ja auch vorgehen.
Und generell ist vermutlich aber der Anwendungsbereich trotzdem insofern gering, also in seiner Praxisrelevanz, weil das meiste vermutlich durch die Nummern 1 bis 7 abgedeckt,
genau,
ist. Also es wurde auch schon über die damals noch Nummer 5 geschrieben, sie sei totes Recht, da man sie nicht benutzt, da man eigentlich alles unter die eigentlichen Formen fassen kann. Es gibt jetzt einen Fall, das ist nicht nur ein Einzelfall, sondern der tritt häufiger auf, dass man mit sogenannten AirTags versucht, den Aufenthaltsort von Leuten zu kontrollieren. Okay. Also diese AirTags sind von Apple Sachen, die man zum Beispiel an seinen Schlüssel hängt und da ist ein GPS Empfänger drin, beziehungsweise ein GPS-Sender drin, und dann kann man, wenn man seinen Schlüssel verloren hat, das ist eigentlich die Idee, oder seine Tasche, sehen, wo das jetzt gerade ist. Wenn man sowas aber jemandem unterjubelt oder daran rummanipuliert, dessen Aufenthaltsort man überwachen will, dann lässt sich das damit auch machen. Und da würde mir jetzt auf den ersten Blick von Nummer 1 bis 7 nichts auffallen, sondern ich glaube, das wäre Nummer 8, außer man nimmt, naja, weil man nimmt keinen Kontakt auf mit den Mitteln.
Wobei man muss erstmal diese räumliche Nähe aufsuchen, um das AirTag.
Aber die Frage ist, ob das dann diese Handlung ist.
Genau, ne? Genau. Also die einzelnen Handlungen der Überwachung fallen dann womöglich nicht darunter. Ich meine, es gibt noch sicherlich weitere Handlungen bzw. Verhaltensweisen, die sich nicht, gerade weil das ja so kasuistisch aufgezählt und relativ konkretisiert dort steht, die sich nicht darunter subsumieren lassen in Stichwort Wortlautgrenze. Also ich denke hier wirklich auch an Sachbeschädigungen, dass man irgendwie so den Namen in den Lack reinkriegt.
Ja, oder immer wieder Reifen durchstechen oder solche Geschichten. Ne?
Genau. Ich habe auch gesehen, abbestellen und nicht mehr bestellen von Waren.
Ja, bestellen von Waren fällt ja unter Nummer 3a, also Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für jemand anderen aufgeben, aber auch das Abbestellen.
Okay.
Also man hat ja dann vielleicht irgendwie noch von der Ex-Freundin oder vom Ex-Freund die Zugangsdaten für irgendwelche Online-Shops und wenn man dann immer wieder storniert, auch das soll wohl unter Nummer 8 fallen.
Okay.
Aber auch, ich sag jetzt mal, härtere Dinge, wie zum Beispiel das Androhen des eigenen Suizids oder das Schalten falscher Todesanzeigen, was übrigens gar nicht unüblich für so Stalking-Fälle ist. Ne? Also das sind schon ziemlich krasse Sachen.
Wir können schon mal festhalten, dass Einfallsreichtum, sage ich mal, des Stalkers ihn nicht bewahren wird, weil infolge dieser sehr langen Auflistung und dann auch der zusätzlichen Nummer 8 sicherlich die Möglichkeit bestehen wird, das irgendwie zu erfassen. Wichtig ist, dass überhaupt derartige Handlungen erstmal festgestellt sind. Damit sind wir nochmal bei der Strukturierung solch eines Stalking-Falls, sei es in der Klausur als auch in der tagtäglichen Anwendung im Rahmen auch von Gewaltschutzverfahren. Vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wir brauchen diese Handlungen, die müssen wir irgendwie feststellen, aber das ist es ja noch nicht allein. Wir haben vorhin die Norm gelesen. Diese Handlungen müssen unbefugt erfolgen. Das wird jetzt regelmäßig kein Problem sein, wenn wir nicht irgendwie noch eine besondere Zustimmung des potenziellen Opfers haben. Aber die müssen vor allem eben geeignet sein, die Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, und der Täter muss wiederholt vorgehen. Ziehen wir mal sozusagen dieses objektive oder relativ klar bestimmbare, besser bestimmbare Merkmal vor.
Wir können es auch deswegen vorziehen, weil es sich noch auf die Handlung bezieht, genau, und die Eignung eigentlich schon eher auf Erfolgsseite steht.
So Verletzungs-,
weil es eben, also anstatt des Erfolgs, ja.
Genau.
Denn dieses Merkmal wiederholt, das bis zu einer Änderung noch beharrlich hieß, wird jetzt ein bisschen einfacher.
So viel zum Hashtag.
Wird jetzt ein bisschen einfacher, nicht nur an sich einfacher, weil einfacher etwas wiederholt ist als beharrlich, sondern es wird auch einfacher zu definieren sein.
Genau, also man hat auch wahrscheinlich eine klarere Vorstellung von einer Wiederholung einer Handlung als von ihrer Beharrlichkeit.
Genau.
Insofern war auch umstritten, aus welchen Komponenten sich diese Beharrlichkeit, aus welchen Unrechtskomponenten sich diese Beharrlichkeit zusammensetzt, insbesondere ob das rein objektiv bestimmt werden kann oder ob nicht in diesem Ausdruck Beharrlichkeit auch etwas Subjektives drinsteckt. Also dieses bewusste Hinwegsetzen des Täters, und das war so ein bisschen problematisch. Der BGH hat sich dann auch tatsächlich für so eine gemischt objektiv-subjektive Auslegung entschieden, und das hat dann natürlich wiederum die Feststellungen in der tagtäglichen Praxis erschwert, und das war womöglich auch der Hintergrund des Gesetzgebers, der sich gedacht hat, okay, wenn das irgendwie feststellbar sein soll, dann müssen wir ein rein objektives Kriterium nehmen, und das ist wohl das Kriterium des wiederholten Handels.
Und wann ist was wiederholt? Naja, es gibt keine Zahl von 3 Anrufe, 7 Briefe, aber die Sache ist wohl, dass man zumindest faustregelhaft sagen kann, je schwerer die Handlungen, die vorgenommen werden, desto weniger reichen aus. Und je leichter die Handlung, desto höher muss wohl die Frequenz, die Wiederholungsrate sein. Das ist aber ja an sich insofern auch relativ klar, oder es deckt sich mit dem Scharnier dieser Eignung. Denn natürlich wird die Eignung erst hervorgerufen sein, wenn man häufiger anruft und nicht nach 2-mal vermutlich.
Es ist so, und so lässt sich das wohl auch dem Gesetzesmaterial entnehmen. Wenn man wirklich rein auf den Wortlaut blickt, erschien mir das nicht ganz so selbstverständlich. Mhm. Also ich würde, wenn ich jetzt erstmal nur so den Wortlaut lesen würde, dann wäre das schon für mich so, dass ich bei 2 bis 3 Mal schon von einer wiederholten Begehung ausgehen würde.
Also, auf jeden Fall. Ja. Aber selbst wenn man das machen will, dann wird man dann spätestens bei der Eignung sagen müssen, das wird wahrscheinlich noch nicht ausreichen. Zumindest je nachdem, was die Person getan hat. Bei leichteren wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Richtig. Bei schwereren Sachen, also wie zum Beispiel fremde Todesanzeige schalten, vielleicht schon eher. Dann,
ja, ne? Genau. Das heißt, wir bleiben trotzdem bei unserer Faustregel, je schwerer die Handlungen, desto geringer dürfte die notwendige Anzahl
auch sein. Wichtig zu erwähnen, es muss nicht die gleiche Handlung und auch nicht unter die gleiche Tatvariante fallen. Also das können Anrufe sein. Also
es kann 1 bis 7 praktisch
alles durch sein. Und dann waren es aber 7 Mal, und wenn das geeignet ist, in der Summe dazu zu führen, dass Beeinträchtigungen des Lebens, der Lebensgestaltung stattfinden, dann reicht das aus.
Würde ich auch meinen, denn auch der Wortlaut steht dem nicht entgegen, gerade durch dieses Oder am Ende der Nummer 7 ergibt sich ja, dass sich das nicht irgendwie kumulativ oder, sondern dass diese ganzen Varianten in einem Alternativitätsverhältnis stehen und somit eben auch das wiederholt sich alternativ auf die unterschiedlichen Handlungen zu beziehen hat. Das heißt, das wird kein, ich sag mal, besonders strenges Scharnier für die Strafbarkeit. Schwieriger wird es wohl, und das ist wohl vielleicht auch das Abgrenzungskriterium oder das Einschränkungskriterium, die bloßen Bagatellen abzugrenzen vom wirklich strafwürdigen Verhalten, das Eignungskriterium. Auch da wieder die Gesetzgebungsgeschichte. Du hattest es vorhin angedeutet, das war vormals ein
Erfolgsdelikt. Vormals musste, der Wortlaut war, und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt. Also man musste wirklich warten, bis etwas passiert ist und bis jemand wirklich beeinträchtigt war. Heute reicht die Eignung dazu aus. Also es ist zu einem Eignungsdelikt geworden, 2017. Und vorher hieß es auch, die Lebensgestaltung muss schwerwiegend beeinträchtigt sein. Das ist jetzt geändert in nicht unerheblich. Also damit ist klar, dass wirklich nur die Bagatellgrenze herausgenommen wird und man nicht in eine Art Schwerstkriminalität rutschen musste, sondern wirklich Bagatellen sollen rausgenommen werden, aber der Rest bleibt drin.
Mhm. Ich meine, natürlich kann man sich da auch fragen, wenn man sich andere Eignungsdelikte ansieht, ob das erfolgsversprechend ist, also ob sich dadurch viel zumindest tatsächlich ändern wird in der Strafverfolgung. Aber zumindest kann man ja jetzt auf das Handlungspotenzial abstellen und wird da vielleicht bestimmte Darstellungs-, Feststellungskriterien mit der Zeit sicherlich noch entwickeln. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man eben sagt, einerseits reicht eben diese bloße Eignung aus, eine tatsächliche Beeinträchtigung ist nicht erforderlich. Andererseits, und das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, muss es nicht so sein, dass wenn sich dann tatsächlich jemand verletzt fühlt, also denkt, dass irgendwie seine Lebensgestaltung erheblich beeinträchtigt ist, dass das noch nicht zwingend bedeuten muss, dass diese Handlungen auch wirklich geeignet dazu waren. Also auch das
richtig. Also es gibt natürlich eine Indizwirkung, aber sagen wir mal unbesonnene Überreaktionen, also die objektiv so feststellbare Überreaktionen sind, die müssen nach einem objektiven Maßstab eben nicht geeignet sein. Die Frage ist aber, wann ist es denn nicht unerheblich und eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung? Und da wird man wohl sagen, dass das schon dann vorliegt, wenn negative Veränderungen für das Opfer indiziert sind, die jenseits einer Bagatellgrenze liegen und außerhalb dessen liegen, was eben das Opfer unter besonnener Selbstbehauptung, heißt es so schön, hinzunehmen hat.
Das klingt jetzt so typisch, ja, juristisch, strafjuristisch mit so einer relativ kargen Definition, aber diese braucht es eben auch, also auch diese relative, mal sagen, Weite der Definition, um die ja passende oder angemessene Entscheidung im Einzelfall zu treffen. Das mag auch vielleicht in der Klausurbearbeitung dann vielleicht ja auch das besonders anspruchsvolle bzw. die besondere Herausforderung sein, dass man sich bestimmte Indizien aus dem Sachverhalt herauspickt, die dann für die Subsumption herangezogen werden können.
Bei einem netten Klausurersteller steht dann wahrscheinlich sowas drin, wie es ist davon auszugehen, dass er sich herausgefunden hat. Aber damit deutet man eigentlich schon sehr darauf hin. Also in der Hausarbeit zum Beispiel fände ich es spannender, tatsächlich die Indizien dann auch verwerten zu lassen.
Genau, also so wie man das eben von der Abgrenzung dolus eventualis und bewusster Fahrlässigkeit kennt, wenn eben in der Klausur nicht drinsteht, er hat das Billing in Kauf genommen, sondern wirklich einzelne Indizien drinstehen, und dann kann man das vielleicht in die eine oder andere Richtung verwerten. Aber das wird oder das zeigt eben das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ob wir immer ja durch diese Herabsetzung des Delikts oder durch diese Umwandlung, besser gesagt, des Delikts von einem Verletzung in ein Eignungsdelikt, ob dadurch die Situation besser wird oder einfacher wird, das kann man zumindest anzweifeln. Trotzdem wird man sagen können, wir haben da eben so eine Art Scharnier, und dieses Scharnier brauchen wir eben auch, du hast es vorhin schon gesagt, Bagatellgrenze. Denn als ich das erste Mal diesen neuen, mich hat ja schon der alte 238 von der Ausgestaltung gestört, aber als ich den neuen 238 StGB gelesen habe, mit dem Wegfall der Notwendigkeit einer Verletzung, mit der Umwandlung der Beharrlichkeit in dieses Wiederholungsmerkmal und die konkrete Auflistung weiterer Handlungen, ich habe jetzt keinen Stalking-Tatbestand mehr gesehen, im ersten Moment nicht. Mhm. Für mich war das so eine Art allgemeiner Belästigungstatbestand. Ich tue wiederholt etwas, näher mich einer Person wiederholt an, mach vielleicht wiederholt obszöne Witze, mach wiederholt dies, mach wiederholt jenes und das könnte dann vielleicht geeignet sein, hier die Gestaltung zu beeinträchtigen und plötzlich bin ich ein Stalker beziehungsweise habe ich nachgestellt. Mhm. Also ich musste spontan, als ich das Wort auch Stalker gehört habe, natürlich wieder mal an Rap-Musik und überhaupt an Musik denken. Das wird ja oftmals von den Stars auch so Paparazzi, Lady Gaga und so, oder auch Stan von Eminem, aufgearbeitet in ihren Songs, von wegen, wie gehen wir eben mit besonders aufdringlichen Fans um. Und das hat mich zur Frage geführt, Stichwort oder Hashtag Fanboy, ist eben dieses aufdringliche Fan-Dasein, die damit verbundenen Handlungen, wäre das jetzt schon Stalking bzw. Nachstellung im Sinne 238? Also denken wir eben an den Fan, er schreibt immer wieder Mails, versucht irgendwie über Direct Messaging an seinen Star heranzukommen, schickt ihm Bilder, was auch immer, sucht auch die Nähe. Wann ist es, ja, eine bloße Bagatelle? In welchen Konstellationen können wir sagen, ist das schon strafbares Nachstellen?
Naja, also ich denke mal, zum einen ist erstmal die Frage, erreichen denen irgendwelche Drohungen zum Beispiel? Also da gibt es ja zum Beispiel ein Urteil vom Kammergericht, das gesagt hat, also Drohungen auf jeden Fall, die müssen den Adressaten irgendwie auch erreichen, weil ansonsten, also spricht man da diese Eignung eigentlich schon ab, ne? Wenn ihr das nicht erreicht, dann wird man das wohl über diese Eignung lösen müssen. Weil der Wortlaut selbst jetzt erstmal keine Begrenzung da drin hat, muss das jemanden erreichen oder nicht.
Man könnte es auch anders machen, wie ich mit meinem Habilitationsschrift. Man könnte sagen, eine Drohung ist eben nur eine Drohung,
wenn sie jemanden erreicht.
Wenn sie ihre kommunikative Wirkung entfalten kann.
Ja.
Ja? Das aber heißt nicht, dass ich die Drohung ernst nehmen muss, aber ich muss eine Drohung als Drohung erkennen, damit es eine Drohung ist.
Ich würde aber generell sagen, wenn es jetzt keine Drohung an sich ist,
ja,
sondern es ist ein Brief und hallo und dieses Lied finde ich toll und das kommt wieder holt, dann würde ich sagen, dass das noch nichts ist, was dazu geeignet ist, die Lebensgestaltung zu verändern. Denn gerade, also darin liegt ja vielleicht noch nicht mal die Ablehnung gegenüber zusprechender Fanpost.
Ja, womit wir eben jetzt beim nächsten Hashtag wären, beim Telefonterror. Also da müsstest du aber eigentlich auch sagen, es kommt wieder auch hier darauf an, stellen wir uns mal vor, ich rufe jeden Tag eine Person an mit unterdrückter Nummer. Mhm. Und mach immer irgendwelche blöden Witze oder sag, keine Ahnung, kennst du diese Szene aus Family Guy, wo Stewie sich immer Lois annähert und sagt, Mami, 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 Mama, 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 Mom, 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 ich mach jetzt weiter,
bis du sagst, what? Jetzt bist du aber ein Stalker.
Genau, und wenn ich jetzt diesen Witz wiederhole, via irgendwie übers Handy oder wie auch immer, und er legt dann irgendwie auf, und oder je nachdem, und ich mach das jeden Tag. Und irgendwann ist es halt nicht mehr lustig.
Naja, dann würde ich schon davon ausgehen, dass zumindest eine Eignung besteht, dass man entweder erstmal deine Nummer sperrt, aber wenn es dann dazu führt, dass man seine eigene Nummer ändern muss, dann wäre das wohl durchaus drunter zu fassen. Wenn wir jetzt aber nochmal zurück uns den Fanboy anschauen, also da würde ich schon sagen, wenn es dann gerade so Kanäle gibt, die ja dann auch zur Kontaktaufnahme da sind, also zum Beispiel eine Fanpostadresse oder so, wenn da Post ankommt, die zusprechend ist, die sagt, ich bin dein größter Fan, da sehe ich diese Eignung nicht, weil das ja auch eine andere Qualität hat. Mhm. Aber wenn da natürlich sowas kommt wie, wir müssen uns kennenlernen, keiner versteht dich wie ich, du schreibst ja über mein Leben, da muss ja zwischen uns was sein, dann wandelt sich das eben in diese Bedrohlichkeit. Und das ist ja das auch, was dann von Prominenten wahrgenommen wird, was ja dann teilweise auch öffentlich gemacht wird, dass dann Leute vor den Häusern in Hollywood stehen und sagen, siehst du denn nicht unsere Verbindung und so. Mhm. Und dann ist da natürlich auch für eine Person in der Öffentlichkeit auf jeden Fall eine Grenze überschritten, wo man irgendwie sagt, jetzt muss man in der Lebensgestaltung, jetzt geht man nur noch zu Uhrzeiten raus, bei denen man weiß, der ist nicht da und so. Das sind ja dann diese klassischen Konstellationen.
Wobei, ich finde das schon interessant, das ist mir jetzt bloß aus dem Gespräch heraus aufgefallen, dass diese Diskussion im Kontext des Stalkings oder des Nachstellens relativ unterbeleuchtet ist. Also wir kennen ja diese besondere Rechtsprechung oder diesen eingeschränkten Persönlichkeitsrechtsschutz der Personen
des öffentlichen Lebens.
Mhm. Wie wirkt sich sozusagen dieser Blick insgesamt.
Muss der länger was hinnehmen oder nicht?
Ne? Ja, das würde mich auch interessieren. Also das ist noch nicht so.
Also ich würde mal sagen, wenn es so einen Kanal gibt, also ich weiß jetzt auch nicht, ob du es hinnehmen musst, dass dir jeden Tag einer einen Brief schreibt, dass er dich so für einen ganz tollen Professor hält. Aber ne, wenn es da ein Postfach für Fanpost gibt, dann ist es wieder was anderes wahrscheinlich. Mhm. Auf jeden Fall so vor der Tür, sobald es eine Bedrohlichkeit annimmt. Mhm. Und diese Bedrohung wohl so nach Kammergericht auch als solche wahrgenommen wird oder generell ein kommunikatives, dieser kommunikative Austausch stattgefunden hat, dann würde es wohl drunter fallen. Um mal das zum,
ja? Dann, ja, sorry, dass ich dich hier unterbreche. Alles gut. Ich finde das insofern sehr interessant, weil es letztlich nichts anderes ist als eine teleologische Betrachtung oder teleologische Auslegung des Eignungsmerkmals. Und ich, das kann man ja gar nicht anders machen. Ja, weil eben das Eignungsmerkmal sich nicht wirklich objektivieren lässt, brauchen wir diesen teleologischen Aspekt, diesen Rechtsgutsaspekt. Und wenn wir jetzt sagen, dass Rechtsgut des 238 so der innere Frieden ist oder der Kern der privaten Lebensgestaltung, was auch immer, die Freiheit, wie hast du es so, ich vergesse es immer, diese...
Die Freiheit der eigenen Lebensgestaltung.
Genau, genau. Wenn das sozusagen das Rechtsgut ist, dann kann man natürlich sagen, okay, dort, wo das nicht einmal das geringste Beeinträchtigungspotenzial besteht, dass in diesen Fällen eben auch keine Eignung angenommen werden kann.
Wir haben das jetzt aber so lange so abstrakt hin und her wabern lassen. Ja. Also wir können einfach mal ein paar Beispiele nennen.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn einer immer wieder anruft, dass das und das Opfer sich dann genötigt fühlt, die eigene Telefonnummer zu wechseln. Also dass es nicht mal reicht, irgendeine blöde Telefonnummer zu sperren, sondern der ruft dann weiter an von einer anderen Nummer. Das fällt drunter.
Und hier nochmal die Klarstellung. Das ist dann ein starkes Indiz dafür, dass es schon geeignet war. Es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich wieder diese Änderung der Nummer bräuchten.
Richtig, sondern, ne? Genau. Also es reicht natürlich die Eignung,
ja.
Auch die, dass man den Namen ändern lässt, therapeutische Maßnahmen, weil man vielleicht jetzt, ja, man ist psychisch einfach am Boden, so beeinträchtigt, dass man sich vielleicht nicht mehr ohne jemand anderen auf die Straße traut, weil man denkt, der lauert mir hier überall auf. Mhm. Wenn man sich vielleicht sogar aufgrund dieser Attacken dazu herausgefordert fühlen kann, zu sagen, okay, ich muss jetzt aus meiner Beziehung raus, weil der Ex-Partner, die Ex-Partnerin da so sabotiert und gegensteuert. Mhm. Das sind alles solche Sachen. Aber auch Dinge, die erstmal gar nicht auf den ersten Blick so dramatisch wirken, aber doch auch die Lebensgestaltung beeinträchtigen. Zum Beispiel, wenn man in einem Verein ist und dort immer diesem Stalker ausgesetzt ist und dann sagt, okay, ich muss jetzt meine Mitgliedschaft hier beenden. Ich gehe nicht mehr dreimal die Woche zum Kegeln oder zum Fußball.
Ja, oder zum Fitness.
Auch, Auch das passt da drunter. Und, aber auch so ja, Eingriffe in die berufliche Sphäre. Also wenn man jetzt sagt, man muss den Job wechseln, weil man da schlecht verächtlich gemacht wurde, weil da vielleicht Bilder gezeigt worden sind in irgendwelchen verfänglichen Situationen.
Ja, aber das sind ja schon einige jetzt Beispiele.
Und ja.
Ich glaube, das sind eben auch solche Konstellationen, erfolgsnahe Indizien, die auch in so eine Klausur eingebaut werden können. Und die dann eben dafür herangezogen werden können, dieses Eignungsmerkmal zu bejahen. Rekapitulieren wir nochmal, halten wir fest, wenn wir jetzt so ein 238er in der Klausur prüfen, dann beginnen wir am besten mit den einzelnen Handlungen, die in der Nummer 1 bis 8 aufgelistet sind und versuchen darunter zu subsumieren. Wobei wir, wenn wir wollen, die allgemeine Definition des Nachstellens voranstellen können, das aber nicht zwingend ist. Wir müssen so dann feststellen, dass diese ganzen Handlungen wiederholt erfolgen, müssen dann dazu übergehen, das Eignungsmerkmal anhand der, ja entweder der Feststellung im Sachverhalt oder im Bearbeitervermerk, dass das Ding geeignet ist oder dass diese Handlungen geeignet sind, die Lebensführung zu beeinträchtigen oder eben anhand der soeben genannten beispielhaften Konstellation, Situationen, die solch eine, ja, die solch eine Eignung indizieren können. Dann ist es aber immer noch nicht abgeschlossen, typischerweise die Klausur, denn zum einen muss das Ganze natürlich auch vorsätzlich passieren, wobei regelmäßig die Vornahme dieser einzelnen Handlungen das auch indizieren wird. Also im Hinblick auf den Tatbestandsvorsatz sehe ich erst einmal deswegen keine Probleme, weil ja auch die gutmütigen, die gut gemeinten Handlungen,
ja,
ausreichen und diese schließlich ja auch eben bewusst erfolgen. Jetzt könnte man sich noch fragen, wie sieht es mit dem Vorsatz bezüglich der Eignung aus? Hier gilt natürlich wieder Parallelwertung der Leinswerte. Man muss letztlich nur diejenigen Umstände erfassen und erkennen, die letztlich dann zu der jeweiligen Eignung führen oder zur Feststellung der Eignung führen, dass die Lebensgestaltung nicht unerheblich beeinträchtigt ist. Mir fallen spontan zumindest keine besonderen Probleme in Bezug auf die Rechtswidrigkeit und ja, Schuldhaftigkeit der Handlung des Stalkers ein.
Bei der Schuldhaftigkeit vielleicht stellt sich da zumindest auch in der Praxis immer mal die Frage nach Schuldfähigkeit.
Genau, einer zumindest verminderten Schuldfähigkeit. Genau. Aber jedenfalls in der Klausurbearbeitung wird das kein Problem sein. Was man machen kann, man kann Strafzumessungsgründe nach der Schuld abfragen, denn in Absatz 2 finden sich Regelbeispiele. Das erkennt man auch am Wortlaut. Dort heißt es, in besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 7, bezieht sich also nicht auf die Nummer 8.
Und ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn... Genau. Nummer 1 bis 7. Dann gibt es noch eine Erfolgsqualifikation in Absatz 3. Da gehen wir aber gleich gesondert nochmal drauf ein, weil das, naja, einfach typische Klausurprobleme in sich bergen kann. Ne?
Ja, also zumindest, wenn das wirklich dann auch tragisch ausgeht, kann man dann nochmal besondere Konstellationen abfragen. Besteht hier ein tatbestandsspezifischer Gefahrverwirklichungszusammenhang?
Gerade in diesen Fällen des Opfersuizids ist das dann natürlich besonders tragisch und auch schwer zu analysieren. Ne?
Genau, also es gab da auch eine Entscheidung, glaube ich, des Bundesgerichtshofs.
Ja.
Die wir dann noch vielleicht in die Shownotes aufnehmen können, denn das würde hier jetzt wirklich tatsächlich den Rahmen sprengen, zumal es ja da auch irgendwo mal eine allgemeine Problematik gibt.
Genau, das ist nicht spezifisch auf den 238 gebunden.
Aber das kann man immer im Kontext von Erfolgsqualifikationen abfragen, das ist nichts Spezifisches. Wenn man schließlich mit dem 238 durch ist, bitte nicht vergessen, jedenfalls bei bestimmten Tathandlungsmodalitäten des 238 ist das auch so ein bisschen indiziert, da kommen noch weitere Delikte in Betracht. Man denke an die Nötigung, man denke an die Bedrohung, man denke an die Sachbeschädigung. Wir hatten vorhin einige auch sozusagen Sonderhandlungen, die unter die Nummer 8 subsumiert werden können.
Vielleicht auch tatsächlich an die Körperverletzung.
Ja,
solche
wenn es vollständig Sachen eskaliert. Ja. Puh, also das war jetzt schon eine... anstrengende Folge.
Gut, dann erlöse ich dich jetzt mit der Crema.
Der Tatbestand der Nachstellung ist inzwischen ein Eignungsdelikt, sodass es nicht erforderlich ist, dass das Opfer tatsächlich in seiner Lebensgestaltung beeinträchtigt wird. In der Klausurbearbeitung müssen gegebenenfalls Indizien herangezogen werden, anhand derer bestimmt werden kann, ob die wiederholt begangenen Handlungen nach Nummer 1 bis 8 geeignet sind, das Opfer in seiner Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen.
Die Frage, wann eine Handlung wiederholt vorgenommen wird, kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern ist abhängig von Art und Schwere der jeweiligen Nachstellungshandlungen.
Neben dem Tatbestand der Nachstellung ist in der Klausur auch an die Verwirklichung von Straftatbeständen zu denken, die durch die einzelnen Nachstellungshandlungen erfüllt sein können.
So, wunderbar.
Ja, heute mit einer, wie gesagt, eher atypischen Folge. Allerdings sollten wir das
wiederholen. Der Espresso war ein bisschen bitter.
Der war heute bitter, muss man auch aber vielleicht auch mal so hinnehmen.
Ja, kommt auch mal vor. Genau. Gerne Feedback, Hinweise.
Speziell zu dieser Folge.
Speziell zu dieser Folge auch gerne an japodcast@fahlen.de oder slidet in unsere DMs auf
aber nicht Instagram. Wiederholt.
Nicht wiederholt. Ja. @räuberischer Espresso.
Okay, tschüss.
Ja.
und antworte mal endlich auf meine Mails. Und
auf deine Mails?
Ja, auf meine SMS.
Aha, ja. Ja. Bis dann.
Ciao.